Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 14. April, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, und das erste Thema ist sicherlich nicht nach dem Geschmack vieler Bayern-Fans oder aller Bayern-Fans, denn für Bayern ist nach 4 Jahren mal wieder im Viertelfinale der Champions League Schluss.
Wir hören dem DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann zu, 100 Tage vor Olympia, zu Impfpflicht und Pandemiespielen.
Und unser Dortmund-Experte erklärt, darum kommt wenigstens der BVB ins Halbfinale der Champions League.
Außerdem gibt's natürlich wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages.
Und dann haben wir natürlich auch noch, ja, sowas Ähnliches wie eine Frage des Tages. Heute keine richtige Frage, aber doch etwas, was wir euch natürlich mitteilen wollen, wo wir euch aufschlauen wollen. Mesut Özil, der wird, wenn alles wie geplant klappt, bald unter die Clubbesitzer gehen. Angeblich soll er Teil einer Gruppe prominenter Investoren sein, die den mexikanischen Erstligisten Necaxa übernehmen wollen.
Ja, und zu dieser Gruppe soll auch Eva Longoria gehören und der Pitcher der Houston Astros, Justin Verlander. Aber gerade Fußballer gibt es ja eine ganze Menge, die ihr Geld in Fußballteams stecken. Wir haben für euch da mal so ein paar zusammengetragen.
Ja, und wir lassen auch nicht die Uhr mitlaufen, weil das muss man nicht gegen die Zeit machen. Wir zählen einfach mal auf, wer uns denn da noch so im Gedächtnis ist, wer sein Geld tatsächlich im Fußball versenkt, wollte ich gerade sagen. Didier Drogba zum Beispiel, der Mann, der die Bayern mal versenkt hat im Finale daheim damals und mir einen langen Arbeitstag beschert hat. Der ist mittlerweile Co-Owner des US-Fußballteams von Phoenix Rising. Seit 2018 ist er das, glaube ich, schon. Dort hat er selbst seine eigene Karriere auch ausklingen lassen und jetzt hofft er, dass sein Team bald dann auch Mitglied der MLS wird. Gerard Piqué vom FC Barcelona, der hat seine Finger ja überall drin, also vor allem geschäftlich. Im Tennis zum Beispiel beim Davis Cup, den hat er ja reformiert, nicht unbedingt zum Jubel aller, aber auch beim FC Andorra ist er im Fußball involviert, zusammen mit seiner Cosmos Holding, auch seit 2018, ebenso wie Ronaldo, also der Echte, der Dicke, der sein Geld ja in Valladolid investiert hat und, wie er selbst sagt, dort ein Vermächtnis hinterlassen will als Clubbesitzer. Mal gucken, ne?
Ja. Allerdings bin ich mal sehr gespannt, ob ihm das gelingen wird. Er hat ein paar Pfunde, die er damit in die Waagschale werfen kann, mittlerweile. Ja. Bleiben wir mal bei diesem Kaliber. Also David Beckham kennen wir alle, ne? Der macht nach seiner Karriere, hat er in Unterhosen gemacht, in Mode.
Er hat in Unterhosen gemacht, das klingt jetzt komisch.
Okay, also er verdient sein Geld unter anderem mit einer Modekollektion von Unterwäsche, Mode an sich, Parfum hat er kreiert, also der ehemalige Star von Real Madrid und Manchester United investiert, aber eben auch in Fußballclubs. Er ist zusammen mit zwei Partnern Miteigentümer des US-amerikanischen Interleague-Teams Inter Miami und hält 10% am englischen Verein Salford City aus der Football League 2. Da befindet er sich übrigens in guter Gesellschaft mit seinen ehemaligen Teamkollegen, mit Ryan Giggs, mit Gary Neville, mit Phil Neville, mit Paul Scholes und Nicky Butt. Die halten dann die anderen Prozente noch dazu. Und ja, haben wir noch so einen prominenten Namen, wenn wir jetzt gerade bei England sind. FC Watford, den kennen wir alle. Dessen Präsident, ehemaliger Präsident und stiller Eigentümer war Elton John über viele, viele Jahre. Ist zwar kein Ex-Fußballer, aber der hat auch schon gekickt, früher mit Plateauschuhen allerdings. Und um Spieler da kaufen zu können, hat er zum Beispiel auch Benefizkonzerte, wenn man das so sagen kann. Sind das dann Benefizkonzerte? Also jedenfalls Konzerte im Stadion veranstaltet. Das ist auch mal eine Geldquelle, oder? Also,
ja. Das auf jeden Fall. Und es hat dem FC Watford damals ja auch ein bisschen was gebracht. Sportlich, finanziell und auch was die Publicity anging. Das kann sich auf jeden Fall, oder konnte sich auf jeden Fall sehen lassen, was Elton John da gemacht hat. Tja, habt ihr auch noch Mäzene, die aus Fußballerkreisen in Fußballerkreise investieren? Ehemalige Fußballer, die tatsächlich Geld dann auch in den Sport schicken? teilt es uns mit oder wenn ihr was anderes auf dem Herzen habt, auch das gerne an uns schicken als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, an diese Nummer bitte nur Sprachnachrichten senden. Eure Nachricht mit den Worten Stand jetzt in eurem Namen einleiten, dann können wir euch zitieren und alles richtig zuordnen.
Stand jetzt aktuell.
Tja, und dann gucken wir auf die Bayern, ne? Gestern Abend.
Ja. Es hat nicht sollen sein, muss man sagen, ja. Also sie gewinnen in Paris mit 1-0, aber scheiden trotzdem im Viertelfinale der Champions League aus der Traum mit der Titelverteidigung des Triple-Siegers, wenn man das so sagen will. Aber sie haben ja 6 Titel in der vergangenen Saison geholt. Stimmt. Aber das ist jetzt passé.
Ja, ein Spiel wie ein Hinspiel, das Hinspiel eigentlich, nur über weite Strecken mit diesmal anderen Vorzeichen, also genau vertauschten Vorzeichen und letztlich auch weniger Toren, 1-0, du hast es gesagt, Choupo-Moutings Tor kurz vor der Pause, ziemlich dreckiges Tor, aber das hatten die Bayern natürlich gebraucht, aber sie hätten noch eins mehr gebracht, aber dieses Tor, das war's dann und das war am Ende dann eben auch zu wenig.
Ja, sie haben sich auch richtig schwer getan. Sie sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. PSG schon gleich am Anfang mit den besseren Chancen, haben viel Druck gemacht. Die Bayern, die Chancen, die sie hatten, haben sie kläglich auch wieder verspielt. Das Spiel hätte auch 5-0 zur Halbzeit schon für Paris stehen können, muss man auch ganz ehrlich sagen. Stand's aber nicht, stand 1-0 für die Bayern, wie aus dem Nichts, du hast gesagt, identisch zum Hinspiel. Da haben die Bayern das Spiel gemacht und Paris die Tore. Und das war sicherlich dann jetzt auch letztlich der Schlüssel fürs Ausscheiden. Ich glaube nicht das Spiel heute, sondern vor allem das Hinspiel.
Ja, die Bayern haben es im Hinspiel ihre Tore nicht gemacht und die Pariser jetzt im Rückspiel nicht. Aber das lag auch daran, dass Neuer einfach bärenstark war, dass das Aluminium ein paar Mal zu oft im Weg war, kurz vor dem Seitenwechsel, 3 Mal in 5 Minuten. Ja, und dann auch eigenes Unvermögen war dann auch irgendwo mit dabei. Klar, das setzt sich dann auch psychologisch natürlich irgendwo fest. Wenn kein Ball reingeht, dann verhaust du auch gerne mal so einen Ball wie Neymar eben frei vor dem Tor. Dann haust du am Ball vorbei. Und mehr als ein anerkannter Abseitstreffer von Mbappé war Paris dann auch wirklich nicht drin.
Ja, und die Bayern haben natürlich mit den Möglichkeiten, die sie auch vorne haben, das muss man ganz klar sagen, Müller wurde immer gedoppelt, also der hat wirklich wie immer gerackert und getan und gemacht, aber durchschlagend vorne hat er auch keine Möglichkeiten gehabt. Choupo-Moting, du hast es angesprochen, ein Tor aus dem Nichts und auch der ist sehr, sehr agil, er setzt aber eben dann doch kein Robert Lewandowski. Wenigstens hat hinten die Null gestanden durch, wie ich finde, wahnsinnige Leistung von Jerome Boateng, ein Hernandez, der wahnsinnig gut gespielt hat und du hast es gerade auch schon angesprochen, Manuel Neuer, der, das muss man sagen, hinten nicht nur Torwart, sondern eben auch Libero war, der hat auch im Halbfeld alles weggebügelt, Alleingänge, Kontersituationen, hat er alles weggefiedelt, alles sauber gehalten. Ja, aber letztlich musst du vorne die Dinger machen, das ist eine Binsenweisheit, aber es ist halt so.
Ja, aber die kannst du nur machen, wenn du im Spielaufbau nicht so unpräzise bist wie die Bayern, wenn du nicht so viele Ballverluste auch beim finalen Zuspiel einfach hast. Und Paris, muss man auch sagen, die standen auch hinten recht gut, recht kompakt, gut gestaffelt, haben es eben dadurch auch lange geschafft, den Bayern so ein bisschen den Rhythmus rauszunehmen und sie vom eigenen Tor wegzuhalten. Und am Ende, gut, da haben sie dann eben nur noch auf Konter sich verlegt und bei den Bayern, ja, da fiel eben das auf, was du schon gesagt hast. Auch Kimmich fiel auf, nämlich, dass er doch recht überspielt wirkte. Der hat ja nur auch wirklich ein Wahnsinnspensum in den Knochen. Das hast du gemerkt. Und das Sané, also im Abschluss, ein Vollstrecker ist der nicht. Das war sehr lasch, das war sehr unpräzise. Und Alphonso Davies, der hatte zeitweise, der sah aus, als wenn er auf Sommerreifen im Winter unterwegs war.
Lass uns nochmal auf Leroy Sané kommen, der immer wieder von ganz links nach ganz rechts die Bälle bekommen hat und dann in einer Art, wie wir das von Arjen Robben von früher kennen, sich dann praktisch über den linken Fuß durchgearbeitet hat, aber im Vergleich zu Arjen Robben, der hat halt die Tore gemacht und ein Leroy Sané leider nicht. Er hat auch schon bewiesen, dass er tolle Treffer erzielen kann, aber hat es jetzt sozusagen in den entscheidenden Momenten halt überhaupt gar nicht auf den Platz bekommen. Das ist im Moment noch so ein bisschen sein Manko und damit, daran muss er sich leider aber auch messen lassen, ne? Also mit dem vielen Tamtam, als er eingekauft wurde.
Wenn man jetzt unterm Strich eine Bewertung zieht, ich würde sagen, die Bayern sind zu Recht raus. Wenn man beide Spiele zusammennimmt über 180 Minuten, das war einfach deutlich zu wenig.
Ich bin da nicht ganz bei dir, wenn du sagst, die Bayern sind verdient raus. Sie haben in diesem Jahr halt eben dann auch, muss man sagen, das personelle Pech gehabt. Ich finde dieses 3-2 im Hinspiel, da muss man sagen, war das wirklich verdient. Naja gut, wenn du 6 Chancen hast und machst davon 3 rein, dann warst du sicherlich der cleverere Sieger. Aber unterm Strich, wenn wir das beide Spiele zusammennehmen, hatten die Bayern 34-16 Chancen. Ja, 34 zu 16. Und wenn du dann in diesen 34, von diesen 34 Chancen nur 3 machst, dann verlierst du das. Das ist ganz klar. Und dann ist es sicherlich auch unterm Strich verdient in der Addition, wenn der Gegner auf deinem Platz 2 Tore schießt. Aber ich würde mal sagen, dass das jetzt doch schon viel Applaus war und eben ja auch ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Aber das
du bist
ist
sehr gnädig mit den Bayern. Also Applaus, verhalten. Aber
sie haben es jetzt schon auch, also sie haben jetzt schon auch nochmal auch wirklich gezeigt, dass sie ein Kämpferherz haben, fand ich. Also
Aber kämpfen, das ist das, was ich von einer Mannschaft nun wirklich erwarte. Und na klar, also klar. Das ist so die Mindestanforderung. Das ist für mich, also das reicht für eine 4.
Ja, gut, aber die würde im Zweifelsfall auch reichen, wenn du mit einer 4 weiterkommst, ne? Also, ja,
das stimmt.
Und
aber da würde ich keinen Applaus geben. Dann ist es kein Applaus wert.
Ja, gut, dann ist es von mir ein Applaus. Und es war eben das eine Türchen, das gefehlt hat. Und du gewinnst in Paris, aber du verlierst natürlich zu Hause 3-2. Und dann hast du natürlich, wenn du so 2 Granaten da vorne hast, wie Mbappé und Neymar, und den Lewandowski fehlt, im Endeffekt, dann reicht's einfach nicht, muss man sagen. Das ist eben so. Schade.
Sie haben es im Hinspiel verloren. Können wir wirklich so sagen. Aber lass uns noch mal was über was sprechen, wo wir uns dann wirklich einig sind. Boateng, muss man den verkaufen? Nach der Leistung heute?
Auf keinen Fall.
Also zumindest als Backup ist das doch jemand, den man durchaus noch behalten kann. Bei einer Personaldecke in der Abwehr, die ja doch recht dünn ist, stand jetzt.
Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Also und jetzt schon zu sagen, der Vorstand oder das Präsidium hat sich dafür entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern, kann ich null nachvollziehen. Das muss man jetzt überhaupt nicht in so einer Situation machen. Und du siehst ja, wie er sich reinhängt und wie cool und wie gut er das heute weggespielt hat. Und so einen Mann mit ihm nicht zu verlängern bei der Personaldecke, du hast das gesagt, und gegen den Willen des Trainers. Und das hat er mehrfach deutlich gemacht, dass er mit diesem Spieler eigentlich weiterarbeiten möchte, kann ich null nachvollziehen. Null nachvollziehen ist meiner Ansicht nach ein großer Fehler. Und das nährt auch so ein kleines bisschen die Negativstimmung innerhalb des Vereins, die überhaupt nicht nötig wäre.
Und die Äußerungen von Hansi Flick nach Spielschluss lassen ja dann auch vermuten, dass es das wahrscheinlich dann am Saisonende gewesen war bei den Bayern. Zumindest kann man das in die Richtung durchaus interpretieren, was er dann bei Sky im Interview gesagt hat in Bezug zum DFB und zu Bayern. Das klang im Subtext doch eher so, als wäre da das Ende dann irgendwann absehbar. Werden wir uns aber weiter drum kümmern hier bei Stand jetzt, wenn dann wirklich Spruchreifes dazu gesagt wird. Ruhe wird's nicht bringen bei den Bayern. Da wird sicherlich in der nächsten Zeit, denn jetzt auch nach diesem Aus, noch einiges zu besprechen geben. Und da wird man einiges hören in den nächsten Tagen. Jetzt hat aber erstmal unser Kollege Moritz Knorr das Wort. 100 Tage vor Start des Olympischen Turniers bzw. der Olympischen Spiele in Tokio. Da gibt's jetzt nämlich mit ihm die Gedanken vom DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann zu hören über Impfpflicht und Pandemiespiele. Für euch auf die Ohren.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Interview.
Der Countdown läuft. In genau 100 Tagen wird das Olympische Feuer in Tokio entzündet und die Spiele offiziell für eröffnet erklärt. Unter welchen Umständen die Wettkämpfe dann stattfinden, das ist immer noch nicht genau geklärt. Alfons Hörmann, Präsident des DOSB, hat unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SED, ein Interview gegeben. Über die Impfdebatte, die Stimmung im Team D und aktuelle Aussichten.
Ja, ich denke, insgesamt ist ja eine gewisse Vorentscheidung auch in der Form getroffen, dass Thomas Bach klar formuliert hat, es steht nicht die Frage ob, sondern wie im Vordergrund, von Quartal zu Quartal und von Monat zu Monat kommen die nächsten Weichenstellungen. Wir erwarten jetzt in circa 2 Wochen das nächste sogenannte Playbook, in dem dann nochmals spezifischer dargestellt sein wird, wie die Teamaufstellungen auszusehen haben, und gehen deshalb davon aus, dass wir damit eben auch für das Team per Ende April, Anfang Mai soweit Klarheit haben, dass für uns alle auch greifbar wird, wer bildlich gesprochen steigt in Flieger und wer nicht.
Ein großes Fragezeichen, was noch im Raum steht, ist die Impfdebatte. Sollten alle Sportler vor den Spielen geimpft werden? In den deutschen Reihen gibt es eine ziemlich eindeutige Meinung.
Das deckt sich ja auch mit dem, was das IOC seit mehr als 2 Monaten klar formuliert hat, nämlich es wird keine Impfpflicht geben, aber die dringende Bitte, die dringende Empfehlung, dass der Großteil, im Idealfall alle Athletinnen und Athleten und Betreuer geimpft anreisen werden. Deshalb haben wir unser Team D dazu befragt. Stellen fest, dass erfreulicherweise über 90% der Teammitglieder an einer Impfung interessiert sind. Die gestrigen Auswertungen zeigen, dass ungefähr 15% der Teammitglieder bereits geimpft sind über die verschiedensten Wege, dass aber noch circa 3/4 auf eine Impfung warten. Und genau in dem Punkt hoffen wir auf die aktive Unterstützung der Politik.
Aber genau diese Unterstützung der Politik gibt es im Moment noch nicht. Nach dem aktuellen Fortschritt der Impfkampagne sieht Hörmann jetzt allerdings den Zeitpunkt, den Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen.
Wir haben ja ganz konsequent mit dem Team D in enger Abstimmung gesagt, wir wollen und werden uns nicht vordrängen, solange die vulnerablen Gruppen, solange ältere Menschen, aber auch die systemrelevanten wie Pfleger, Krankenschwestern und so weiter noch nicht geimpft sind, wollen und werden wir uns nicht vordrängen. Wir sehen jetzt mit Beginn des zweiten Quartals und 100 Tage vor den Spielen, aber den Zeitpunkt gekommen, wo wir dringend eine klare Konzeption mit der Politik erarbeiten müssen und wo wir doch hoffen, dass in den Monaten Mai und Juni dann in einem sauberen und abgestimmten Maßnahmen- und Terminplan dann die Gesamtimpfung umgesetzt werden kann für die circa 800 Teammitglieder des Team D.
Eins ist auf jeden Fall sicher: Langweilig dürfte Hörmann in den letzten 100 Tagen nicht mehr werden.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer des Tages? Das sportliche Geburtstagskind oder die Geburtstagskinder? Was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? All das ist die Stand jetzt Dreierkette. Kommt jetzt.
Top und Flop.
Wenn der erfolgreichste Vertreter seiner Sportart ein Comeback startet, dann ist das für alle Fans auf jeden Fall mal ein Top des Tages. Wie jetzt zum Beispiel im Darts mit der Rückkehr von Phil the Power Taylor. Der war ja nach der WM 2018 zurückgetreten, aber nimmt jetzt doch nochmal wieder die Pfeile in die Hand. Zwar nicht in regulären Turnieren, sondern einmalig für eine geplante Senioren-WM. Aber bei der will er auf jeden Fall dabei sein. Und ich würde mal sagen, sehr zur Freude seiner Fans, aber auch der Organisatoren. Denn der Aufmerksamkeit für dieses Event sollte die Rückkehr von Taylor sicherlich einen ordentlichen Schub geben.
Flop des Tages ist Austria Wien. Nicht nur, weil Trainer Peter Stöger den Club am Saisonende verlassen wird, sondern weil die österreichische, weil dieser ein Traditionsclub in Österreich, der bekommt keine Lizenz. Ja, also die in erster Instanz hat man gesagt, nee, also das ist, können wir euch fürs nächste Jahr für die erste Liga nicht geben. 24 Mal wurde die Austria schon Meister in Österreich, aber sie haben keine Kohle und darf deshalb Stand jetzt in der nächsten Saison nicht in der Bundesliga antreten. Das ist wirklich ein harter Schlag, ich finde auch für den österreichischen Fußball, wenn man von so einem legendären Verein spricht. Allerdings hat die Austria noch die Chance, bis zum 21. April eine Liquidität nachzuweisen. Wir sind sehr gespannt.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern, und wir haben stellvertretend für viele, viele auch ein paar Geburtstagskinder, die besonders sportlich sind und herausragen.
Ja, der ehemalige Triathlet Luc van Lierde zum Beispiel, der wird heute 52 Jahre alt. Der Belgier ist ja unter anderem zweifacher Weltmeister auf der Langdistanz gewesen, belgischer Meister sowieso auf der olympischen Distanz, und er gewann ja auch zweimal den legendären Ironman auf Hawaii. Heute ist er noch als Triathlon-Coach aktiv, aber ich denke mal, am heutigen Tag, wenn er Geburtstag hat, nimmt er sich eine Auszeit.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch dem Ex-Eishockey-Crack Sascha Gotsch, wird heute 42 Jahre alt. Mit 18 wurde Gotsch in die NHL gedraftet. Den Durchbruch schaffte er dort allerdings nicht. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Nationalspieler bei den Adlern in Mannheim. Er wurde 2003 dort Pokalsieger. Außerdem wurde er mit den Hannover Scorpions deutscher Meister. 2010 war das. Seine Karriere beendete Gotsch dort, wo er sie auch begann, bei den Schwenninger Wild Wings.
Und 27 Jahre alt wird heute Fußballnationalspielerin Melanie Leupolz. Im Jahr 2013, da wurde sie Europameisterin, 2016 dann auch noch Olympiasiegerin, gewann zudem ja auch als Jugendliche, als U19-Spielerin die Fritz-Walter-Medaille in Gold und wurde zweifache deutsche Meisterin mit dem FC Bayern. Seit der laufenden Saison ist sie jetzt für den FC Chelsea aktiv und sie studiert neben der Profikarriere Wirtschaftspsychologie.
Und natürlich sagen wir auch alles Liebe und alles Gute allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages, ob sportlich oder nicht. Und wir wünschen euch eine im Rahmen der Möglichkeiten schöne Feier.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 14. April? Das erzählen wir euch jetzt.
Ja, wir blicken zurück auf das Jahr 1907. Zum ersten Mal wurde da das Eintagesrennen Mailand-Sanremo ausgetragen. Mit rund 300 Kilometern ist Mailand-Sanremo ja das längste Eintagesradrennen im Radsport und die Premiere damals gewann der Franzose Lucien Petit-Breton. Und der Rekordsieger des Klassikers ist natürlich, ja, selbstverständlich der große Eddy Merckx. Der gewann das Ding 7-mal und bester Deutscher Erik Zabel, der hat 4-mal gewonnen.
Historischer Tag auch für den VfL Bochum. Im Jahr 1938 fusionierten mehrere Bochumer Vereine zum VfL. Aus den konkurrierenden Sportvereinen, also der Turnverein von 1848, TuS von 1908 und Germania 1906, wird der VfL Bochum. Seit 2010 spielt der VfL in der zweiten Fußball-Bundesliga, ist aber aktuell auf dem besten Weg in dieser Bundesliga-Saison dann auch wieder in das Oberhaus zurückzukehren. Nach 28 Spieltagen stehen die Bochumer auf dem ersten Tabellenplatz.
Und auf dem ersten Platz fand sich auch Bernhard Langer im Jahr 1985 wieder beim Masters in Augusta. Da gewann er nämlich als erster Deutscher dieses wichtigste Major im Golfsport. Und er ist auch bisher der Einzige, der es gewinnen konnte aus Deutschland. Allerdings hat er es nicht bei diesem einmal belassen. Er hat es zweimal gewonnen. 1993, da holte er sich nämlich sein zweites grünes Sakko.
Stand jetzt aktuell.
Die Bayern sind also raus aus der Champions League, aber der BVB, der hat ja heute dann noch im Rückspiel gegen Manchester City nach der 1:2 Niederlage in Manchester vor einer Woche noch die Chance, das Halbfinale zu erreichen. Warum wird das klappen? Das sagt uns jetzt unser BVB-Experte vom BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, Julius Eid.
Ich glaube, die größte Hoffnung ruht tatsächlich darauf, dass Manchester City unter Pep Guardiola gegen Mannschaften ähnlichen Schlags Dortmunds eben auch spätestens im Viertelfinale gescheitert ist. Noch nie hat es der Weltklasse-Trainer mit den Citizens ins Halbfinale geschafft. Und das liegt ja nicht nur an dreimal Pech, sondern das hat seine Gründe. Er hat sich immer mal wieder verschätzt, hat das Ganze überdacht und das ist die größte Hoffnung in Dortmunder, dass dieser Druck, der sich in den letzten Jahren auch aufgebaut hat, bei Guardiola, bei Manchester City, dass der morgen auf jeden Fall wieder in den Beinen der Citizens spürbar sein wird und Dortmund muss dann da sein. Dortmund muss den Druck hochhalten, im besten Falle früh ein Tor erzielen und Erling Haaland wartet ja jetzt schon ein bisschen. Wenn das schnell geht und das erste Tor fällt, was ja sogar zum Weiterkommen erstmal reichen würde, dann ist vorstellbar, dass die Citizens tatsächlich unter dem Druck zusammenbrechen und das ist die große Chance für Dortmund.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Es gibt ein paar Highlights. Wir haben für euch mal drauf geschaut.
Ja, ganz genau. Champions League ist dann auch heute. BVB gegen Man City haben wir eben schon zugehört. Und Liverpool gegen Real Madrid spielt ja auch noch. Da brauchen die Liverpooler zu Hause an der Anfield aber schon wirklich ein Wunder.
Aber zwei bärenstarke Spiele. Puh, Fußballherz, was will man eigentlich mehr, ne? Also das, da bin ich sehr gespannt. Vermutlich schaffen das Man City und Madrid, was würdest du sagen?
Ja, genau so.
Ja. Dann gucken wir mal auf Nachholspiele am 24. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der VfL Osnabrück spielt zu Hause an der Bremer Brücke gegen Jahn Regensburg.
Und in der BBL, da gibt es den 28. Spieltag mit einem ziemlich vollen Programm. Chemnitz gegen Crailsheim, Bamberg gegen Vechta, Hamburg Towers gegen die Baskets aus Oldenburg und Würzburg gegen die Fraport Skyliners.
Da sind wir sehr gespannt, ob die Hamburger ihre Siegesserie fortsetzen. Die putzen ja im Moment so alles, was geht. Aber mit den EWE Baskets haben sie natürlich auch einen aus dem oberen Tabellenbereich jetzt vor sich. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Vielleicht wissen wir dann morgen schon mehr dazu. Dann haben wir noch die Deutsche Eishockeyliga, der 40. Spieltag. Die Eisbären Berlin empfangen die Nürnberg Ice Tigers und die Kölner Haie die Straubing Tigers.
Und wir empfangen morgen euch wieder. Zum Stand jetzt hoffentlich natürlich.
Ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns gerne Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.